Nora Kreft? Was ist Liebe, Sokrates? Die großen Philosophen über das schönste aller Gefühle. Liebe. Man könnte meinen, es wurde bereits genug über sie gesagt. Allein die Bücher darüber füllen ganze Bibliotheken, ganz zu schweigen von den tausenden schmalziger Pop-Hits und Balladen. Gibt man Liebe bei Google ein, erhält man über 2 Milliarden Treffer. Mit Love werden es sogar über 16 Milliarden. Kann man dieser Fülle an Gedanken überhaupt noch etwas Neues hinzufügen? Man kann. In Was ist Liebe, Sokrates? Stellt die Berliner Philosophin Nora Kreft das größte aller Gefühle aus der Sicht von 8 berühmten Denkerinnen und Denkern des Abendlandes vor. Von Sokrates bis Simone de Beauvoir. In unseren dazugehörigen Blinks siehst du die Liebe einmal durch die Philosophenbrille, gewinnst einen ganz neuen Blick auf die Höhen und Tiefen zwischenmenschlicher Gefühle und erfährst, wie du das Lieben sogar üben kannst. Denn egal, wie viel wir schon über sie zu wissen glauben, Liebe bewegt uns und sie bringt immer wieder etwas Neues in uns hervor. Blink Nummer 1. Liebe ist ein Streben nach Weisheit. Nennst du deinen Partner manchmal deine bessere Hälfte? Darin steckt mehr philosophische Weisheit, als du wahrscheinlich ahnst. Einem Mythos zufolge waren die Menschen einst Kugelwesen, bis Göttervater Zeus sie in 2 Hälften trennte und in alle Winde verstreute. Seither suchen wir nach unserer anderen Hälfte, um uns wieder ganz zu fühlen. Aha, alles klar, Liebe erklärt, fertig. Nicht ganz. Es fehlen noch wichtige Begriffe wie Begehren, Ideen und vor allem Weisheit. Hä, Moment, wieso Weisheit? Macht Liebe nicht blind? Nähern wir uns der Liebe einmal durch Fragen, wie Sokrates es getan hätte. Denn dieser schräge Kauz hat die Fragetechnik perfektioniert. Während er im 4. Jahrhundert vor Christus in Athen auf dem Marktplatz lümmelte, fragte er ahnungslosen Passanten Löcher in den Bauch. Und das so lange, bis sie endlich zugaben, dass sie keine Ahnung hatten. Unsere erste Frage lautet: Was ist Liebe? Darauf könnte man antworten: Eine Form von Begehren. Was ist Begehren? Der Wunsch, etwas zu besitzen, das wir momentan nicht haben. Logisch. Denn wenn ich ein schönes Paar Schuhe besitze und mir dessen bewusst bin, werde ich mir nicht mehr wünschen, es zu besitzen. Es gehört mir ja bereits. Nun begehren wir aber nicht automatisch alles, was wir nicht besitzen. Es muss uns auch wertvoll erscheinen. Wer sich nichts aus Schuhen macht, wird sich auch nicht unvollständig fühlen, wenn er keine besitzt. Gleichsam begehren wir unsere verloren gegangene, bessere Hälfte nur, wenn wir glauben, dass sie gut für uns ist. Stell dir vor, dein Arm würde nach einer Verletzung septisch und müsste amputiert werden. Du wärst sicher froh, ihn loszuwerden. Natürlich wünschst du dir einen Arm, aber eben nicht genau diesen verfaulten. Mit dem Partner ist es manchmal nicht viel anders. Was aber gibt es, von dem wir glauben, es noch nicht zu besitzen, während wir gleichzeitig annehmen, dass es uns zum Guten führt? Sokrates meint Weisheit. Und was ist Weisheit? Weisheit ist Wissen. Aber nicht irgendein Wissen. Es ist der letzte Grund, auf den wir stoßen, wenn wir immer weiter Warum fragen. Diese letzten Prinzipien nennt Sokrates Ideen. Sie erklären die Welt, sind ewig und unveränderbar. Warum dann Liebe, Sokrates? Nun, Liebe ist Begehren. Begehren ist das Streben nach Weisheit. Weisheit heißt, die Ideen zu kennen und zugleich zu wissen, dass wir sie nicht verstehen. Demnach ist Liebe das Streben nach Weisheit. Denn indem wir uns verlieben, erinnern wir uns daran, dass wir keine Ahnung haben. Blink Nummer 2. Liebe lässt den Geliebten unersetzbar werden. Liebe dient also der Weisheitsfindung. Ist sie deshalb bloß Mittel zum Zweck? Was für ein unromantischer Gedanke. Das würde sicher auch Max Scheler sagen, denn für ihn stand fest: Wer wahrhaft liebt, hält die geliebte Person für unersetzbar. Das mag ein klein wenig unglaubwürdig klingen für jemanden, der 3-mal verheiratet und für seine zahlreichen Affären bekannt war. Doch zumindest dieser einen Überzeugung schien Scheler treu zu sein. Was macht unsere Liebsten nun unersetzlich für uns? Die naheliegende Antwort wäre: gute Eigenschaften, allen voran Schönheit, Klugheit, Witz oder Charme. Aber auch weniger offensichtliche Qualitäten, etwa wie er seine Schuhe zubindet oder ihr süßes Oberlippenbärtchen. können uns vom anderen einnehmen. Es sind allerdings nicht die guten Eigenschaften, die uns unersetzbar machen. Man denke nur an Elternliebe. Keine Mutter würde ihr Kind für ein anderes eintauschen, auch nicht eines, das hübscher, klüger oder weniger aufsässig ist. Das Gleiche gilt für die romantische Liebe. Wer sich dauernd nach besseren Kandidaten umschaut, liebt nicht wirklich. Das heißt nicht, dass Liebe exklusiv ist. Wir können mehrere Menschen lieben, auch gleichzeitig. Nur sind eben die Geliebten jeder für sich nicht ersetzbar, auch nicht durch einen anderen, der uns ebenso wertvoll ist. Hat man zwei Kinder und eines davon stirbt, kann man das andere noch so sehr lieben. Es wird das gestorbene Kind niemals ersetzen. Halten wir fest, der Geliebte ist für den Liebenden unersetzbar. Die Eigenschaften des Geliebten sind nicht der Grund für die Liebe, denn wahre Liebe hat nichts mit Nutzenerwägungen oder der Bewertung von Qualitäten zu tun. Trotzdem sind die Eigenschaften nicht völlig irrelevant. Sonst könnte man ja irgendwen lieben. So ist es aber nicht. Wir lieben Menschen, in denen wir wertvolle Eigenschaften sehen. Man könnte sogar sagen, dass unsere Liebe, Achtung, Mindblow, diese Eigenschaften im anderen erst hervorbringt. Scheler beschreibt die Liebe deshalb als eine Bewegung. Wir sehen den höheren Wert in der anderen Person und bewegen uns darauf zu. Diese Qualität schlummert schon in ihr, wird aber durch unsere Liebe erst zum Vorschein gebracht. Soweit, so klar. Scheler setzt aber noch einen drauf, indem er behauptet, dass die Bewegung bereits vor der Wahrnehmung einsetzt. Es ist also nicht so, dass wir Eigenschaften im anderen sehen, sie für gut befinden und uns daraufhin verlieben. Ihm zufolge ist es umgekehrt. Weil man sich verliebt, sieht man die ungehobenen Schätze in der geliebten Person. Love comes first. Oder auf philosophisch, Liebe ist primär. Blink Nummer 3. Liebe hat mit Lust zu tun, aber nicht nur. Was wäre eine philosophische Debatte ohne einen, der dagegen hält? Und wer wäre da besser geeignet als Sigmund Freud? Das Enfant terrible seiner Zeit? Liebe ist unersetzlich? Pah, alles Selbsttäuschung. Die Geliebte hat einen tieferen Wert? Völlige Überhöhung. Wir lieben nicht die Ehrlichkeit unseres Geliebten, sondern wie er sich die Zähne putzt. Existenzialistischer Schnickschnack. Freud glaubte durchaus an die Liebe, jedoch nicht an ihre Unersetzlichkeit. Naja, zumindest nicht auf dem Papier. Seine jüngste Tochter Anna, der er sehr verbunden war, hätte er sicher nicht eintauschen wollen. Drei Begriffe brauchen wir, um Freuds Auffassung von Liebe zu verstehen. Lust, Trieb und Libido. Unsere erste Lusterfahrung machen wir beim Saugen an der Mutterbrust. Freud nennt es sexuelle Lust, meint damit aber nicht ausschließlich genitale Befriedigung. Lust ist für ihn auch das körperliche Wohlempfinden, ein kniffliges Problem zu lösen oder seinem Kind über den Kopf zu streichen. Und der Trieb? Er ist ein immer präsenter Drang, der zwar einer körperlichen Reizquelle entspringt, sich jedoch mental aktualisiert. Der Trieb ist beweglicher als der Instinkt und mehr als ein Wunsch. Er agiert im Geist und bedient sich gern an unserer Fantasie. Stell dir eine Künstlerin vor. Sie hat nicht einfach den Wunsch, mal kreativ zu sein, folgt aber auch nicht bloß reinem Instinkt. Vielmehr ist sie aus sich selbst heraus getrieben, ihre Lust in eine schöpferische Bahn zu lenken. Der Trieb nach Lusterfüllung schließlich ist die Libido. Für Freud war Liebe nichts anderes, als dass ein anderer zum Objekt unserer Libido wird. Auch hier ging es ihm nicht nur um Sex. Er verstand die Libido umfassend als den Drang nach Entwicklung, Erhaltung, Wissen, kurz nach Leben. Und was ist mit der Unersetzlichkeit des Geliebten? Da das erste Objekt unserer Libido die Mutter ist, wir uns im Erwachsenwerden jedoch schrittweise von ihr ablösen, müssen die Objekte unserer Liebe austauschbar sein. Andernfalls würden wir ja ewig im Trennungsschmerz von der Mutter gefangen bleiben. Dabei kann sich die Libido auch auf anderes als auf Menschen richten. Kunst und Kultur haben wir schon als Beispiele genannt. Perversionen und Fetischismen bilden eine weitere Sphäre der Libido und offenbaren eine Schwachstelle der Libido-Theorie. Sicher würdest du zustimmen, dass Liebe mit der Sorge um die geliebte Person einhergeht. Wir wollen, dass es unseren Lieben gut geht. Jemand mit einem Schuhfetisch ruft aber nicht zu Hause an, um zu hören, ob es den Treterchen gut geht. Mit Lust allein lässt sich Liebe also nicht erklären. Blink Nummer 4. Hätten Roboter ein Bewusstsein und wären liebesfähig, könnte man sie lieben. Nach einer Jugend voller Ausschweifungen fand der Philosoph Augustinus zum christlichen Glauben und wurde einer der wirkungsmächtigsten Denker der abendländischen Christenheit. Für ihn war Liebe eine moralisch gute Kraft. Solange wir lieben, können wir eigentlich nichts falsch machen. Aber gilt das auch für Maschinen? Kann man Roboter lieben? Grundsätzlich nein. Maschinen sind Sachen und die können weder lieben noch geliebt werden. Das mögen Schuhfetischisten und Schokoladenliebhaber anders sehen, aber wir hatten ja schon geklärt, dass das keine Liebe im eigentlichen Sinne ist. Doch was hat unser Lieblingsmensch, was Pumps und Schokomuffins nicht haben? Richtig, Bewusstsein. Bewusste Wesen sind Individuen. Sie haben eine Perspektive auf die Welt, ein unverwechselbares Ich mit einem Eigenleben. Sie sind Subjekte. Maschinen scheiden also als Liebespartner aus, weil sie kein Bewusstsein haben. Das könnte sich jedoch eines Tages ändern, denn die Entwicklung in der künstlichen Intelligenz schreitet in Riesenschritten voran. Und woran erkennen wir, dass es soweit ist? Dafür gibt es den Turing-Test, benannt nach dem britischen Informatikgenie Alan Turing. Eine Testperson kommuniziert dafür eine Zeit lang per Tastatur mit zwei Gesprächspartnern. Einer davon ist ein Mensch, der andere eine Maschine. Ist die Testperson am Ende nicht imstande zu sagen, welches von beiden die Maschine ist, hat die Maschine den Test bestanden und man würde ihr ein dem Menschen ebenbürtiges Denkvermögen zusprechen. Bislang hat noch kein Rechner diesen Test bestanden, aber davon einmal abgesehen. Reicht Bewusstsein überhaupt, damit wir ein Wesen lieben können, oder braucht es noch mehr? Was ist zum Beispiel mit Liebesfähigkeit? Schließlich wünschen wir uns, dass unsere Liebe erwidert wird. Liebesfähige Wesen suchen die Interaktion mit anderen Geisteswesen. Sie wollen kommunizieren. Schon Babys interessieren sich sehr für Mimik und Sprache ihrer Bezugspersonen und können bereits in den ersten 3 Monaten zwischen Dingen und Subjekten unterscheiden. Ebenso erforderlich sind Empathie und Sympathie. Wer liebt, muss von den eigenen Interessen absehen und sich in andere hineinversetzen können. Er muss mitleiden und sich mitfreuen können. Nun könnte man einwenden, dass Menschen diese Eigenschaften auch nicht immer mitbringen, wir sie aber trotzdem lieben. Genauso können wir jemanden lieben, der uns nicht zurückliebt. Aber es geht hier gar nicht um tatsächliche Gegenliebe, sondern um die prinzipielle Fähigkeit zu lieben. Das heißt, falls Roboter eines Tages bewusst und liebesfähig sein sollten, dann spreche zumindest nichts dagegen, sie zu lieben. Bis dahin halten wir uns besser an unseresgleichen und folgen Augustinus' Rat: Liebe und tu, was du willst. Blink Nummer 5. Liebe verlangt Autonomie, kann sie aber auch beschränken. Oft wird Liebe als etwas ausschließlich Gutes betrachtet. Dabei hat sie auch ihre Schattenseiten. Wer liebt, macht sich verletzlich, riskiert Enttäuschung, Frust und Verlust. Subtiler, aber nicht weniger desaströs ist die Gefahr der Selbstaufgabe. Doch wie hängen Liebe und Autonomie zusammen? Und können wir auch beides haben? Liebende brauchen Autonomie. Denn, wir erinnern uns, echte Liebe kann es nur zwischen Subjekten geben, autonomen Individuen mit eigenem Blick auf die Welt. Oder kannst du dir eine Verbindung ohne Kommunikation vorstellen, ohne gegenseitiges Entdecken und Erkennen? Zugleich haben aber viele Menschen die Neigung, sich stark mit ihren Geliebten zu identifizieren. Vielleicht hast du auch schon einmal miterlebt, wie Pärchen in Beziehungen zu jenem ominösen Wir verschmelzen. Auf einmal beginnen dann alle Sätze mit »Wir finden« oder »Wir wollen«, so als hätte der Einzelne keinen eigenen Standpunkt mehr. Für die feministische Philosophin Simone de Beauvoir ist diese Art der Selbstentfremdung das Ergebnis einer patriarchalischen Gesellschaft. Sie sah insbesondere Frauen gefährdet, in der Liebe die Autonomie einzubüßen. In »Das andere Geschlecht« von 1949 beschrieb sie detailliert, wie das Patriarchat Frauen in ihrer Entfaltung behindert und sie zu dekorativen Anhängseln der Männer degradiert. Der Mann ist Subjekt, die Frau nur Objekt. Eben die Frau von. Nun sind Frauen heute längst nicht mehr die unsichtbaren Heimchen hinterm Herd, sondern überall in Wirtschaft, Wissenschaft und Politik zu finden. Es scheint also noch eine Art freiwillige Selbstaufgabe zu geben, die unabhängig von gesellschaftlichen Wirkmächten geschieht. Eine Ursache könnte Verlustangst sein. Wer liebt, hat Angst, die geliebte Person zu verlieren. Also wird er wie sie. Er denkt, fühlt und verhält sich wie sie. So kann er sich ihr stets nahe fühlen, hat sie quasi immer dabei. Was heißt das nun für unser Liebesglück? Offenbar brauchen wir zum Glücklichsein beides: Liebe und Autonomie. Augustinus würde an dieser Stelle anmerken, dass nur die Gottesliebe zählt. Da das Zölibat aber für die meisten nicht in Frage kommt und wir uns auch nicht aussuchen, in wen wir uns verlieben, brauchen wir eine andere Lösung. Zum einen sollten wir mutiger sein und unsere Verletzlichkeit als etwas Positives sehen. Freuen wir uns lieber, einen wahrhaft unersetzlichen Menschen gefunden zu haben, statt vor lauter Angst vorm Verlassenwerden unsere Eigenständigkeit aufzugeben. Wenn wir unsere Autonomie pflegen, indem wir arbeiten, uns bilden, lesen, reflektieren und so weiter, dann können wir beides haben: Autonomie und Liebe. Blink Nummer 6. Liebe ist ungerecht, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Er war schwer melancholisch, tief religiös und innerlich zerrissen. Die Rede ist von dem dänischen Philosophen Søren Kierkegaard, Autor des 1843 erschienenen Werks Entweder-Oder. Für ihn galt: Nur eine geläuterte Liebe ist eine gute Liebe. Da ihm dieses hehre Ziel allerdings selbst nicht erreichbar schien, löste er die Verlobung mit seiner Herzensdame Regine Olsen, ein Schritt, unter dem er für den Rest seines kurzen Lebens leiden sollte. Aber ist die irdische Liebe wirklich egoistisch und moralisch untauglich? Ist Liebe ungerecht? So scheint es zumindest. Wir lieben stets nur wenige, bevorzugen sie und schließen damit andere aus, die unsere Liebe vielleicht dringender bräuchten. Auch unsere Ressourcen landen meist überwiegend bei den Nächsten. Ihnen schenken wir Zeit, Geld, Aufmerksamkeit und Fürsorge, während andere leer ausgehen. Ob das jedoch moralisch falsch ist, bleibt noch zu klären. Bei den Ressourcen ist die Sache klar. Wer sein Kind mit teuren Spielzeugen überhäuft, während andere Kinder Hunger leiden, handelt moralisch falsch. Wenn wir mehr haben, als wir zum Leben brauchen, sollten wir neben unseren Nächsten auch andere daran teilhaben lassen. Mit Gefühlen ist das schon schwieriger, denn die suchen wir uns bekanntlich nicht aus. Auch gibt es in der zwischenmenschlichen Liebe ein besonderes Phänomen. Liebende entscheiden nicht immer nach moralischen Maßstäben. Die meisten Eltern würden wohl vor Gericht lügen, damit ihr Kind einer Strafe entgeht. Das ist zwar moralisch falsch, aber auch verständlich. Ja, wir würden sogar an ihrer Liebe zweifeln, wenn sie ihr Kind verrieten. Zumindest bei Ladendiebstahl. Bei Massenmord sehe die Sache allerdings schon wieder anders aus. Fakt bleibt, Liebe ist ungerecht. Das liegt geradezu in ihrem Wesen. Zugleich macht gerade das sie auch so schön. Wer wünscht sich nicht, vorgezogen und so bedingungslos geliebt zu werden, dass er sich auch bei Fehlverhalten dieser Liebe sicher sein kann? Ein weiteres Plus der Liebe ist ihre Fähigkeit, unser Herz für die Mitmenschen zu öffnen. Indem wir jemanden lieben, erkennen wir seine Menschlichkeit, sein Einzigartigsein. Damit sehen wir auch die Einzigartigkeit aller anderen Menschen, sodass auch sie uns zu Nächsten werden. Für Kierkegaard lag darin das große Potenzial der Liebe, selbst der Exklusiven. Liebe mag unfair und selbstsüchtig sein, dennoch ist sie eine göttliche Regung, denn sie kann uns zur nächsten Liebe führen. Blink Nummer 7. Die Kunst eröffnet uns ein Übungsfeld für die Liebe. Jeder Mensch hat ein Recht auf Liebe. Eine, die von diesem Recht ausgiebig Gebrauch machte, war die irische Philosophin und Schriftstellerin Iris Murdoch. Sie liebte Männer und Frauen, die Kunst und ihren Mann John. Daher wusste sie aus eigener Erfahrung: Liebe kann man nicht einklagen, nicht einmal Elternliebe. Selbst wenn wir wollen, oft können wir nicht so viel oder so unverstellt lieben, wie wir sollten. Doch wir können Liebe üben. Kennst du diese Momente, wenn du tief in ein gutes Buch versunken bist und plötzlich vergisst du alles um dich herum? Es könnte auch bei einem Konzert passieren, oder wenn du zum ersten Mal am Kölner Dom emporblickst. Große Kunstwerke reißen uns aus uns selbst heraus und lassen uns die Belange des Lebens ein Weilchen vergessen. In diesem Zustand der Selbstvergessenheit betrachten wir sie ganz frei von Zwecken, nur um ihrer selbst willen. Dadurch sehen wir sie objektiv und erfahren, wie es ist, die Welt ungeschminkt zu betrachten, frei von den Verzerrungen des Egos. Im Alltag sitzen wir ständig Illusionen auf und betrachten die Dinge selten, wie sie wirklich sind. Gerade die Menschen in unserer direkten Umgebung sehen wir oft wie durch farbige Schleier, mit denen unser Ego sie umwebt. Echte Liebe dagegen ähnelt der Versenkung in ein Kunstwerk. Mit ihrer besonderen Art der Aufmerksamkeit zieht sie den Schleier weg und lässt uns sehen, was darunter liegt. Wir müssen also nur die Schleier entfernen und wieder objektiv sehen lernen. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Wir wissen, dass unser Ego die verzerrenden Schleier webt. Wir müssen also lernen, unser Ego zur Ruhe zu bringen. Dann werden wir unsere Mitmenschen klarer sehen. Hier kommt die Kunst ins Spiel. Mit Hilfe von bildender Kunst, guter Literatur oder Musik können wir wieder lernen, uns ganz in einen Gegenstand zu versenken. Wir finden zur Konzentration. Je öfter wir das tun, desto leichter wird es, auch in anderen Situationen diesen Zustand völliger Konzentration zu erreichen. So trainieren wir indirekt unseren Liebesmuskel. Doch bevor du jetzt gleich einen knallharten Trainingsplan erstellst, wir müssen keine Liebesprofis werden. Wir können uns Liebe nicht antrainieren oder erarbeiten. Aber wir können uns für sie bereit machen und sie mit offenen Armen und Augen empfangen. Blink Nummer 8. Dating-Apps erschweren die Liebe mehr, als dass sie ihr helfen. Dating-Apps erfreuen sich großer Beliebtheit. Aber beflügeln Tinder und Co. wirklich das Verlieben oder behindern sie es womöglich sogar? Machen wir die philosophische Nagelprobe. Dafür holen wir einen ganz Großen der abendländischen Philosophie mit ins Boot. Immanuel Kant. Er gilt als entscheidender Gestalter der Aufklärung. Die Liebe kümmerte ihn wenig. Sein Interesse galt Begriffen wie Vernunft, Achtung oder Würde. Aber wie viel Würde steckt darin, seine Hobbys, Interessen und Körpermaße zusammen mit einem Foto im Internet hochzuladen, um von anderen Liebeshungrigen im Schnellverfahren gescannt und dann mit einem Wisch auserwählt oder verworfen zu werden? Was heißt überhaupt Würde? Nun, das ist natürlich ein großer Begriff. Im Kontext der Liebe ließe er sich am ehesten mit der Unersetzbarkeit des Geliebten vergleichen. Ein Mensch hat Würde, wenn er unersetzbar ist. Niemand, der nicht er selbst ist, könnte seinen Platz einnehmen. Und Dating-Apps? Ihr gesamtes Geschäftsmodell beruht auf Austauschbarkeit. Dir gefällt die Nase von Nadine aus A nicht? Weg damit. Versuche es stattdessen mit Katharina aus B. Sie mag Pferde und ist offen für alles. Ein weiteres Problem ist die Geschwindigkeit, in der das Instant-Dating abläuft. Wer versenkt sich schon in ein Tinder-Foto mit der gleichen Konzentration und Ehrfurcht wie in die Betrachtung der Mona Lisa? Wer lauscht dem Herunterrattern von Beruf, Hobbys, Lieblingsband und Sternzeichen mit der gleichen gebannten Aufmerksamkeit, die er einem persönlichen Ständchen vom Dalai Lama widmen würde? Selbstvergessene Versenkung? Kannst du vergessen. Und die Schleier bleiben hängen, sagt das Ego. Apropos Ego. Bekanntermaßen neigt es dazu, zielgenau auf die falschen Werte zu setzen, um seine Wunden zu lecken. Und statt einem klaren Blick liefern Dating-Apps dem Ego eine schier unendliche Spielwiese der Eitelkeiten, wo es sich mit Kategorien wie Status, Geld und Aussehen ordentlich austoben kann. Leider verschärft das lediglich die Komplexe, schlimmstenfalls verliert der Mensch sich selbst. Aber es ist auch nicht alles schlecht in Tinderland. Zum einen muss es ja nicht immer gleich die große Liebe sein. Ein interessantes Gespräch, ein kurzer Einblick ins Leben eines anderen oder auch ein One-Night-Stand können schließlich ebenfalls nett sein. Hier bieten Dating-Apps durchaus mehr Freiheiten, allein schon, weil sie unkompliziert und schnell sind und auf Konventionen pfeifen. Wer nach echter Liebe sucht, für den sind Dating-Apps allerdings eher nicht die beste Wahl. Wobei, Ausnahmen bestätigen die Regel. Und träumen kann man ja. Das war's schon mit Was ist Liebe, Sokrates? Die Blinks zum Buch könnte man folgendermaßen zusammenfassen. Liebe entzieht sich jeder Definition. Manche sehen in ihr den Schlüssel zur Weisheit, andere halten sie für ungerecht. Manchmal beflügelt sie uns und lässt uns die Welt mit neuen Augen sehen. Dann wieder zieht sie uns in den Abgrund, beraubt uns sogar unserer Autonomie. Wann immer wir glauben, wir hätten sie verstanden, kommt sie in einem anderen Gewand um die Ecke und erwischt uns aufs Neue. Liebe kann freudvoll, schmerzhaft, erhebend, blind oder einfach nur verrückt sein. Aber langweilig ist sie nie. Danke, dass du dir die Blinks zu »Was ist Liebe, Sokrates?« von Nora Kreft angehört hast. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.